Heute Morgen reden wir über Barmherzigkeit. Ganz ehrlich, wann und wo hast du das Wort das letzte Mal gebraucht? Das zählt ja nicht zu unserem Alltagswortschatz. Und wenn wir es brauchen, ist es auch hier, im EGW oder in frommen Kreisen. Aber im alltäglichen Leben brauchen wir das Wort eigentlich nicht. Barmherzigkeit ist eins von unseren Werten, die wir in unserem Leitbild definiert haben, die Grundwerte sind von unserem EGW. Und wenn man dort im Duden ein bisschen nachschlägt oder an anderen Orten, was das genau bedeutet, dann stößt man unter anderem auf die sogenannten sieben Werke der Barmherzigkeit. Die sieben Werke der Barmherzigkeit sind die Hungernden speisen, einem Durstigen zu trinken geben, den Nackt bekleiden, den Fremden aufnehmen, die Kranken besuchen und die Leute im Gefängnis besuchen. Das sind Anfang 6. Die kommen euch vielleicht bekannt vor. Die stehen nämlich in Jesus' ihrer Endzeitrede in Matthäus 25. Und in den Apokryphen, das sind die biblischen Bücher, die es eben nicht in die Bibel geschafft haben, aber auch eigentlich in der Auswahl waren. Dort ist noch eine siebte Tat von der Barmherzigkeit erwähnt. Die Toten begraben. Das Wort Barmherzigkeit kommt von sich erbarmen. Jemanden aus der Not befreien. Man könnte auch das Wort empathisch irgendwo verwenden. Sich in jemanden hineinversetzen, in jemanden hineinfühlen. Fühlen wie der. Vor allem jemanden, der Not hat. Sich erbarmen heisst, jemanden aus seiner Not befreien. Wenn ich mich über Willi erbarme, dann befreie ich ihn aus der Not, dass er meinen Namen nicht mehr weiss. Im Lateinischen kommt das Wort auch von Arm und Herz, im Deutschen ja auch, Barmherzigkeit, da ist Arm und Herz drin. Ein Herz für die Armen haben, für deine Not. Gut, so viel mal zur Theorie, das ist ein Aspekt. Ich möchte mit euch heute Morgen anschauen, eigentlich drei Ebenen von der Barmherzigkeit. Wie ist Gott uns gegenüber barmherzig? Wie sollen wir miteinander barmherzig umgehen? Und dann noch ganz kurz, das werde ich nur mal ganz kurz antönen, Barmherzigkeit gegenüber uns selber. Ich könnte euch jetzt eine ellenlange Liste von Bibelstellen um die Ohren schletzen, wo überall Gottes Barmherzigkeit vorkommt. Weil da gibt es nämlich ganz viel. Die Bibel ist eigentlich voll von Gottes Barmherzigkeit. Aber ich möchte mich heute Morgen eigentlich auf eine Geschichte beschränken, die für mich Gottes Barmherzigkeit extrem gut zum Ausdruck bringt, die sie so treffend beschreibt. Es ist die Geschichte vom barmherzigen Vater. Ich bin mir ziemlich sicher, die meisten von euch kennen die Geschichte. Vermutlich unter einem anderen Titel. Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Luther hat darüber geschrieben vom verlorenen Sohn. In neueren Übersetzungen trifft man manchmal schon den Titel vom barmherzigen Vater. Das Gleichnis, das im Lukas 15, Vers 11 und folgende zu finden ist. Die Geschichte von dem Sohn, der zu seinem Vater geht und sagt, lass mir meinen Anteil am Erbe schon jetzt auszahlen. Gib mir das Geld, ich will noch etwas erleben. Und er geht auf Weltreise, verprasst das Geld, bis er obdachlos ist und von Säufutter muss leben. Und dann besinnt er sich darauf, will zurück zum Vater, bittet ihn um Vergebung. Und der Vater läuft ihm entgegen, umarmt ihn und lässt ein grosses Fest für ihn ausrichten. Und der zweite Sohn, der daneben steht, findet er das Ganze ein bisschen weniger cool, dass man jetzt für den Lappi noch ein grosses Fest macht. Und oft, wenn wir die Geschichte, uns mit dieser Geschichte auseinandersetzen, dann versetzen wir uns in den Sohn rein. Wir malen uns vor Augen, wie es dem Sohn ergangen ist, wenn er da Party gemacht hat und dann, wenn er bei einem Säu hockt und ein Säufutter muss fressen, wenn er ganz unten war und dann den schweren Gang heim antritt. Manchmal setzen wir uns auch mit dem zweiten Sohn auseinander. Der, der eifersüchtig daneben steht, denkt, das ist doch unfair, dass man jetzt für diesen Lappi noch ein Fest macht. Heute werden wir den Vater anschauen. Wie fühlt sich echt der, wo sein Sohn zu ihm kommt und sagt, zahl mir meinen Anteil am Erb aus? Wer hier innen hat Kinder über 20? Okay, ja, doch ein paar. He? Jetzt stell euch mal vor, das Liebste von all denen, das Liebste, kommt zu euch und sagt, Mami, Papi, ich hätte jetzt schon gern meinen Anteil am Erb. Tuff, oder? Das ist doch wie ein Ohrfeigen, oder? Was würdet ihr fühlen in diesem Moment? Das ist doch ein Affront. Das heisst ja auf Berndeutsch, ist ein schönes Sech, dass du noch lebst. Welcher wäre es mir lieber, du wärst tot? Dann hätte ich den Klotz schon jetzt, oder? Ist doch so. Ich habe ja gar nichts davon, wenn du jetzt noch länger lebst. Gib mir den Stutz sitzen. Und dann habe ich mir das ganz praktisch vorgestellt. Dem Vater, sein Vermögen steckt ja wahrscheinlich in diesem Gutsbetrieb. Euer steckt vielleicht im Häuschen. Ja, jetzt Erbe auszahlen, muss ich noch mein Haus verkaufen? Wie hat er das überhaupt gemacht? Ich weiß es nicht. Wie auch immer. Er hat es dem offenbar gegeben. Aber was ich denke, ist, der Vater war tief innen verletzt gewesen. Sein eigenes Kind kommt zu ihm und sagt, gib mir meinen Stutz, der mir zusteht. Das hat eine tiefe Verletzung hinterlassen. Und dann ist der Sohn weg. Und ich glaube nicht, dass der Vater seinen Sohn vergessen hat oder hat können vergessen. Der hat vermutlich ganz, ganz viel an ihn gedacht. Einerseits immer noch irgendwo der Schmerz in seinem Herz. Was macht er? Was löst es bei mir aus? Aber vor allem denke ich in Sorge. Ihr müsst euch vorstellen, vor unserer Zeit hat es eine Zeit gegeben ohne WhatsApp. Heute, egal wo man ist, man macht Statusmeldungen, man tut da in die Welt raus, was man gerade macht und wo man ist und wie das dort am Strand aussieht. Es hat eine Zeit gegeben, wo das nicht möglich war. Der Vater hatte keine Ahnung gehabt, wo sein Sohn ist. Kein blassen Schimmer, wie es dem geht. Keine Ahnung, ob er überhaupt noch lebt. Er hat nichts gewusst. Und dann wird dem Sohn sich bewusst, dass er eigentlich seich gemacht hat. Und er will zurückkommen. Und er sagt ja, ich will zurück, aber ich bin nicht mehr würdig, der Sohn von meinem Vater zu sein, sondern ich will als Arbeiter, als Tagelöhner zurückkommen, dass ich wenigstens ein bisschen Einkommen habe, von dem ich leben kann. Und dann steht dort, dass der Vater ihn von Weitem gesehen hat. Er hat ihn von Weitem gesehen. Hat er eigentlich jeden Tag geschaut, ob er seinen Sohn sieht? Hat er auf ihn gewartet? Hat er gehofft, hat er auf den Moment gehofft, dass er irgendwann zurückkommt. Es steht nicht, wie lang die Zeit zwischen ihnen war, aber sie war wahrscheinlich nur 2-3 Wochen. Und als er ihn sieht, von weitem kommt, läuft er auf ihn zu, geht auf ihn zu und umarmt ihn. Und der Sohn sagt noch, lass ich bis nicht mehr dein Sohn sein, lass mich wenigstens für dich arbeiten. Und was sagt der Vater darauf? Nichts. Er sagt gar nichts. Er sagt nur, mach ein grosses Fest, das feiern wir, dass du wieder da bist. Kein Vorwurf, keine Anklage, kein «Ich habe es ja gewusst, ich habe es gesagt», kein «Wie siehst denn du aus, du stinkst?» Pure Barmherzigkeit. Pure Barmherzigkeit in diesem Moment. Und das ist unser Gott, liebe Leute. Das ist Gottes Barmherzigkeit. So geht er mit uns um. Kennt ihr das Vaterherz? Schau, so geht Gott mit dir um. Da ist kein Vorwurf, keine Anklage, kein du bist ein Löwe, ich habe es ja gesagt. Das hast du falsch gemacht. Reine Gnade und Barmherzigkeit. Auch Gott ist verletzt. Von all diesen Momenten, wo du und ich, wo wir uns von ihm abwenden, wo wir das Gefühl haben, wir wissen es selber besser. Wo wir unseren Anspruch erheben und sagen, ja, ich habe ein Recht auf das. Mir sollte es ja gut gehen. Dort, wo wir unser Glück selber hängen wollen. Und das Gefühl haben, wir können es selber besser. Welcher Vater schmerzt es nicht, wenn er seinem Kind zuschauen muss, wie sie es Verderben rennt? Und doch, der Vater, der Gott, der lässt seine Kinder ziehen. Er lässt seine eigene Entscheidungen treffen. Er hebt sie nie mit Gewalt zurück. Er zwingt dich und mich nie in seiner Nähe zu bleiben. Verstehen wir, wie gewaltig das ist, was da steht? Das ist Gottes Seite von der Barmherzigkeit. Das ist seine Sicht auf uns. Ja, und dann stellt sich die Frage, ja, und wie sollen wir denn miteinander die Barmherzigkeit leben? Wie sollen wir denn miteinander umgehen? Es ist jetzt unschwer zu erraten, welche Geschichte wir hier herziehen könnten. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Dort steht ja schon im Titel Barmherzig drin. Die Geschichte finden wir in Lukas 10, Vers 25. Da geht es um den Mann, den Jude, der zur Nacht überfallen wird und schwer verletzt wird liegen gelassen. Mehrere Passanten gehen vorbei, Pfarrer, Katecheten, EGW-Präsidenten, alle laufen vorbei, helfen dem nicht. Erst ein Samariter, einer von der Feinde der Juden, der erbarmt sich, nimmt den Mann, geht zu einem Fleck, lässt ihn auf sein Sesali und führt ihn zur Herberge, schaut, dass er versorgt ist. Und Jesus selber sagt, das Verhalten ist Barmherzigkeit. Interessant finde ich in dieser Geschichte, dass der Samariter seine eigenen Grenzen kennt und auch nicht überschreitet. Der hilft dem Mann. Der bringt ihn zu dieser Herberge. Der gibt dem Wirt Geld, dass er ihn pflegt. Und er geht er. Der hat auch noch etwas zu tun. Der hat auch noch Verpflichtungen, vielleicht eine Familie, die daheim wartet. Er weiss, wo seine Grenzen sind. Bei Barmherzigkeit geht es nicht um selbstlose oder grenzenlose Selbstaufgabe. Das ist nicht Barmherzigkeit. Wir brauchen kein Helfersyndrom zu entwickeln und zu meinen, dass es ohne uns nicht geht. Um das geht es nicht. Wie handeln wir in so einer Situation? Jemand bräuchte unsere Hilfe. Schauen wir weg? Haben wir gar keine Zeit? Haben wir Angst, ausgenutzt zu werden oder selber Opfer zu werden? Oder was denken denn die anderen? Ich glaube, jeder von uns kann sich an so eine Situation erinnern, wo er eigentlich das Gefühl hatte, ich müsste, aber ich habe jetzt gar keine Zeit, der Zug fährt, oder es ist unpassend, oder ich kann doch nicht, und wir gehen einfach weiter. Ich hatte vor ein paar Wochen so eine Situation gehabt. Ich war im Hornbach, vor mir war eine Frau, die hat ziemlich viel Zeug gekauft. Und dann, als ich heimfahre, sehe ich, dass die auf dem Trottoir gegen die Stadt läuft mit ihrem Bagage. Er dachte, soll ich jetzt halten? Ja, ich kann ja nicht halten. Ist eine Frau, dann hat sie noch das Gefühl, ich will etwas vor und so. Bin weitergefahren. Aber es ist genau so eine Situation. Eigentlich wüsste man, was Barmherzigkeit wäre. Aber ja, es gibt immer Gründe, dass wir nicht so sein können. Aber Jesus ruft uns auf, so zu handeln. Er ruft uns auf, einander in dieser Barmherzigkeit zu begegnen. Wir haben über Gottes Barmherzigkeit geredet, wir haben über Barmherzigkeit geredet, wenn wir einander begegnen sollen. Und eben, eigentlich gibt es auch noch eine dritte Ebene. Barmherzigkeit gegenüber mir selber. Ich weiss nicht, wie du über dich selber denkst. Vor allem dann, wenn du mal wieder etwas nicht so gemacht hast, wie du eigentlich das Gefühl hast, du solltest es machen. Verurteilst du dich selber? Bestrafst dich selber? Oder bist du dir selber gegenüber auch barmherzig? Wenn ich über mich selber denke, das ist etwas, was mich in letzter Zeit stark beschäftigt, und je mehr ich mich damit auseinandersetze, desto mehr merke ich, dass das auf ganz viele Aspekte von meinem Leben einen enormen Einfluss hat. Wenn ich weiss, wer ich bin, was mir Wert gibt, wer mir Wert gibt, wenn ich das tief in meinem Herzen verankert habe, dann kann fast passieren, was will, so schnell wirft mich nichts aus der Bahn. Ich weiss nicht, ob Barmherzigkeit für das richtige Wort ist. Und es geht auch nicht darum, sich selber einfach nur gut zuzureden. Ja, Marcel, du bist ja 70, du machst das schon gut. Nein, aber wissen, wer mir Wert gibt, sich selber im richtigen Licht zu sehen. Was ist jetzt schon wieder Barmherzigkeit? Wir haben die zwei Gleichnisse angeschaut. Wir haben davon geredet, dass es mit Herz und Erbarmen zu tun hat. Mit jemandem sich zuwenden, eine Not lindern. Als ich mir das so überlegt habe, musste ich sagen, ja, Barmherzigkeit ist ja nichts anderes als Liebe. Barmherzigkeit ist vielleicht eine Form von Liebe, aber eigentlich ist es Liebe. Nicht Liebe zwischen Mann und Frau, sondern die göttliche Liebe, die Agape-Liebe. Die Liebe, die nur gibt, die nicht zurückerwartet. Die Liebe, die nicht an sich selber denkt. Die Liebe, die sich zurücknimmt. Die Liebe, die ganz rein ist von egoistischen Ansprüchen. Muss hier drücken. Wenn wir wieder das hier anschauen, eigentlich hätte man dort als Barmherzigkeit auch Liebe herschreiben können. Aber Liebe ist auch ein gefährliches Wort, das kann missverstanden werden. Love steht hier auf diesen Häuschen mit den roten Lämpchen und ist ein bisschen etwas anderes gemeint, als das, was wir hier unter Barmherzigkeit verstehen. Barmherzigkeit ist dem Verständnis von Liebe schon viel näher. Und in der letzten Zeit haben ein paar Kollegen aus dem BR oder viel über die Werte hier predigt. Und wahrscheinlich würde jeder, der über so einen Wert predigt, sagen, ja, mein Wert ist natürlich der wichtigste. Aber ich sage es jetzt wirklich. Weil ich glaube, die Liebe ist der wichtigste Wert, den wir in unserer Gemeinde haben. Jesus sagt nie, in der ganzen Bibel nicht, wie wir unsere Gemeinde organisieren sollen, was für Aktivitäten wir machen sollen, was die Organisation unserer Gemeinde angeht. Aber er sagt eins immer wieder, liebet einander. Und wenn ihr hier nachschlägt, unter Barmherzigkeit, dann seht ihr darunter noch eine Bibelstelle, die aufgeführt ist. Und das ist die Bibelstelle aus 1. Korinther 13. Und da ganz am Anfang, wo der Paulus fährt an, die Liebe beschreiben, da sagt er eigentlich, egal was ich mache, ich könnte alle Erkenntnisse haben und alle Glauben. Und hat keine Liebe, so wäre es nichts. Und wenn ich alles, was ich habe, den Armen würde geben und sogar würde sterben, mir Liebe hingeben, und hat Liebe nicht, so wäre es für nichts, für das Büsse, für die Katze. Liebe ist das, was die Grundlage ist von allem. Und als ich mir das noch einmal überlegt habe, habe ich gedacht, eigentlich ist das falsch dargestellt. Eigentlich müssten wir die Barmherzigkeit und die Liebe in die Mitte stellen. Und alles andere baut auf das auf. Das war jetzt kein Hinweis an die, die das heftig gemacht haben. Das ist super. Aber einfach, als ich mich mit dem auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, ja, eigentlich ist das die Basis von allem dem, was wir tun. Und nachher kommt ja der Text im 1. Korinther 13, wo der Paulus fährt, die Liebe einfach beschreiben, der klassische Hochzeitstext, der aber eigentlich herzlich wenig mit einer Hochzeit zu tun hat. Weil da wird die Liebe beschrieben, wo wir hier als Schwestern und Brüder miteinander sollen umgehen. Und dort steht im Vers 7 für mich eigentlich das Zentrale. Dort steht, die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Das ist wahnsinnig. Das ist göttlich. Und irgendwie kommt dann eine passive Haltung zum Ausdruck. Passiv, nicht im Sinn, vielleicht ist das falsche Wort, passiv, aber im Sinn von still, zulassend, zugewandt. Liebe braucht nicht viel Wort. Wenn ich meiner Frau 20 Mal am Tag sage, dass ich sie gerne habe, macht das meine Liebe nicht grösser. Entscheidend ist, wenn ich mich verhalte. Ja, das klingt unmenschlich. Ja, das ist göttlich, die Liebe. Aber so können und dürfen wir leben. Und als ich darüber nachdenke, ist mir auch etwas in den Sinn gekommen, was ich hier schon mal gezeigt habe, ist ein paar Jahre her. Ich denke, das passt hier gut rein. Die 6 Level von einer Gemeinschaft, wo wir in der Bibel alle finden. Stufe 1, beißt und fresst einander nicht. Wir lachen jetzt. Aber im Moment habe ich das Gefühl, sind wir dem sehr nahe. Was, du bist geimpft? Du hast deine Seele im Teufel oder mindestens im Bill Gates verkauft. Was, du bist nicht geimpft? Wie kannst du das mit deiner Nächstenliebe, deinem christlichen Verständnis von Nächstenliebe vereinbaren, du Egoist? Beißt und fresst einander nicht. Level 2. Grüßt einander. Immerhin anschauen, Hallo sagen. Guten Morgen. Stufe 3. Ertragt einander und vergebt einander. Da geht es nur ums Aushalten. Die lassen stehen in deinen Ansichten. Der andere können akzeptieren. Stufe 4. Seid füreinander besorgt. Da fängt es mich an interessieren, hey, wie geht es dir? Was beschäftigt dich? Wo bist du dran? Stufe 5. Jeder achtet den anderen höher und ordnet euch einander unter. Das ist doch ein bisschen anspruchsvoll. Der andere höher achten, mich selber zurücknehmen. Und dann Stufe 6. Ermahnt euch gegenseitig und bekennt einander eure Sünden. Das ist für mich so ein bisschen der höchste Level von Gemeinschaft. Das ist dort, wo wir anfangen, von unserem Leben hineinreden. Wo ich dir das Recht gebe, mir zu sagen, hey Marcel, hier ist irgendetwas in deinem Leben, wo du müsstest dran arbeiten, wo nicht gut ist. Die 6 Level von der Gemeinschaft, natürlich können wir nicht immer auf dem gleichen Level unterwegs sein. Und die Frage ist, wo wir gerne werden, würden sein. Aber wenn ich das so anschaue und jetzt überlege, wo ist denn Barmherzigkeit, dann fängt für mich Barmherzigkeit irgendwie ab der Stufe 4 an. Dort, wo es nicht mehr um mich geht, in erster Linie. Wenn ich mit dieser Not vom anderen fange zuwenden, dort ist Barmherzigkeit. Wo sind wir eigentlich? Und wo werden wir gerne sein? Schau, die sagen immer wieder, es gibt keine bessere Welt, keinen besseren Ort auf dieser Welt, wo wir die Liebe besser leben könnten und das besser üben könnten, als hier in unserer Gemeinde im EGW. Und ich glaube, es ist genau wegen dem, dass unsere Gemeinde erst zu dem wird, wo sie eigentlich ist. Das ist das, was ausmacht, dass wir von EGW-Familie reden. Erst durch das unterscheidet sich das EGW vom Sportclub, vom FC Hingergüggelbach oder was auch immer. Es ist wegen dem. Es ist wegen dieser Barmherzigkeit, wegen dieser Liebe. Das ist das, was unsere Gemeinde zu dem macht, was sie ist. Warum ist das möglich? Wegen dem barmherzigen Vater. Er, der uns die Barmherzigkeit und Liebe zuerst gezeigt hat. Und wenn wir da irgendwo weiterkommen und Fortschritte machen und das lernen leben, dann müssen wir die Barmherzigkeit vom Vater kennen. Dann müssen wir die kennen und sie unser Herz hineinlassen. Und wenn ich mir über die Barmherzigkeit von Gott Gedanken mache, dann komme ich in Staunen. Und dann macht sich in mir Ehrfurcht breit. Ein so ein Gott bist du. Ein so ein grossartiger, liebender Gott. So wie der Vater auf seinen Sohn wartet und ihn einfach in Empfang nimmt, so wartet Gott auf dich und mich und freut sich, wenn wir kommen. Kein Vorwurf, keine Anklage, pure Freude. Pure Freude, pure Liebe. Und darum bin ich so begeistert von unserem Gott. Und darum bin ich so begeistert von unserer Gemeinde. Weil das ist Gottes Herzensprojekt. Beim darüber nachdenken, was das praktisch bedeutet, habe ich überlegt, ob man den barmherzigen Samariter nicht auch auf unsere Corona-Zeit anpassen könnte. Wir bewegen mich jetzt ein bisschen auf Glatteis, aber es ist zumindest mal ein Versuch wert. Der barmherzige Samariter könnte heissen, der barmherzige Impfbefürworter. Es könnte heissen, dass der Impfbefürworter sie nicht geimpft und an Corona erkrankte Freunde daheim pflegt und umsorgt. Kein hat's doch, ich habe es doch gesagt. Oder dass er seine Massnahmen kritisch Freund jeden Donnerstag auf Bern fährt, dass er da demonstrieren kann. Oder es könnte auch andersrum heissen, der barmherzige Massnahmenkritiker. Der Massnahmenkritiker, der einer betagten Frau hilft, sich auf Weg mit zu registrieren, und sie zum Impfen fährt. Oder sie Freund versorgt und pflegt, der nach der Impfung massive Nebenwirkungen hat und es ihm gar nicht gut geht. Kein Vorwurf, kein, ich habe es ja gesagt, kein, eigentlich bist du selber die Schuld. Einfach nur Barmherzigkeit. Die vorbehaltslose Annahme. So wie der Vater auf seinen Sohn zugeht, keine Berührungsängste hat und ihn einfach annimmt. Der Vater hat alle Gründe gehabt, seinem Sohn Vorwürfe zu machen. Und er hat es nicht gemacht. Und so wollen wir aufeinander zugehen und uns so begegnen. Ich habe zum Schluss noch eine praktische Hausaufgabe für uns alle. Ich bin mir sicher, jeder von uns kennt Leute hier aus dem EGW, die er seit ganz langem nicht mehr gesehen hat. Es gibt Leute, die ich seit 2 Jahren nicht mehr gesehen habe. Das letzte Mal vor Corona. Wie wäre es, wenn jedes von uns nächste Woche das Telefon in die Hand nimmt und jemandem anruft, den wir schon lange nicht mehr gesehen haben? Einfach fragen. Nicht, wieso kommst du nicht mehr in Gottesdienst? Sondern, hey, ich vermisse dich. Wie geht es dir? Was beschäftigt dich? Oder kann ich für dich beten? Lassen wir doch die Barmherzigkeit praktisch werden. Amen.